Welcome to Rhineland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon.
Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business-Podcast für zwischendurch, heute mit einer ganz neuen Produktkategorie. Störtebeker bietet Produkte für eine einzigartige Rasur. Wir sprechen mit Martin Picard, Founder und CEO von Störtebeker. Wie der perfekte Rasierhobel aussieht und wie man seine Zielgruppe genau targetet, das erfahrt ihr jetzt im Rheinland Valley. Hallo Martin.
Hi Felix, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass das heute geklappt hat mit der Aufnahme. Wir sind sehr motiviert, weil es auch um ein Thema geht, was mich auf jeden Fall betrifft. Leon rasiert sich auch, aber ich trage tatsächlich Bart und du auch. Kurze Frage am Anfang, warum trägst du Bart?
Warum trage ich Bart? Naja, ich muss ja Störtebeker natürlich auch gut repräsentieren. Tatsächlich, weil ich es kann. Nee, im Prinzip war das tatsächlich damals so, dass ich, als ich Störtebeker gegründet habe, habe ich mir eigentlich meinen ersten Bart wachsen lassen. Kann man so sagen, davor eigentlich immer 3 Tage Bart gehabt. Und dann dachte ich mir so, ja, komm, wenn ich jetzt in dem Bereich hier aktiv bin und dann kann ich das auch so ein bisschen repräsenten. Und dann, ja, ist es der, sag ich mal, der Kurzbart geworden. Seitdem habe ich den jetzt auch noch nicht, konnte ich mich noch nicht überwinden, den abzumachen. Es gibt keine tiefere Begründung dahinter, sagen wir es so.
Also einmal probiert und direkt verliebt, weil ich sehe immer so eine Sache mit, entweder passt dann zum Stil, es muss ja auch zu Personen passen, dann muss der Bart überhaupt erstmal wachsen. Das ist ja bei manchen Menschen auch schon nicht so ausgiebig der Fall. Ja, und dann kam es zur Gründung von Störtebeker. Wir klären kurz mal am Anfang, woher der Name kommt. Das hat auch, glaube ich, was mit einem alten norddeutschen Piraten zu tun, oder?
Das ist richtig, ja. Tatsächlich war ich als Kind immer schon fasziniert von der Legende rund um den Piraten Klaus Störtebeker. Ja, du hast es angesprochen. Das war ja sozusagen damals die Story, dass er dann irgendwann gefasst wurde. Ja, der hat in der Nordsee, glaube ich, sein Unwesen getrieben und wurde dann in Hamburg mit seiner Crew aufgereiht. Ja, sollte dann hingerichtet werden und hat mit dem Henker einen Deal ausgemacht, dass wenn er geköpft wird und dann noch ohne Kopf an seinen Leuten vorbeiläuft, dass die, an denen er noch vorbeigelaufen ist, sozusagen dann begnadigt werden. Und die Legende besagt, dass er dann nach der 13. Person hat ihm der Henker dann das Bein gestellt, damit er nicht weiterlaufen kann. Hat mich als Kind irgendwie immer so fasziniert, die Story. Es klingt so ein bisschen makaber, aber irgendwie hatte ich auch so einen gewissen, so eine gewisse Ausstrahlung irgendwie. Und dann habe ich den mal gegoogelt damals, als ich mir das Produkt überlegt habe, was ich machen will in der Rasur- und Bartnische, und habe dann gesehen, dass er anscheinend auch einen Bart hatte. Und dann hat es für mich Klick gemacht, weil der für mich das Thema oder mehrere Themen repräsentiert, für die ich auch mit Störtebeker stehe oder für die ich persönlich stehe oder aber auch in Störtebeker sozusagen zu den Leuten bringen will, nämlich die Themen Freiheit und Loyalität. Zum einen Freiheit, weil er als Pirat sozusagen auf der hohen See unterwegs war und dann einfach gemacht hat, was er Bock hatte, sich hat treiben lassen. Und gleichzeitig das Thema Loyalität. Er war loyal zu seiner Crew gegenüber. Die meisten Leute sind loyal zu ihren Barbershops gegenüber. Das heißt, sie haben ihren Stammbarbershop, zu dem sie gerne gehen. Und wir wollen mit Störtebeker der Barbershop für zu Hause sein, wollen loyale Kunden aufbauen, die zurückkommen zu uns. Thema Customer Lifetime Value, Recurring Revenue ist ja natürlich spannend. Und dann hat das für mich irgendwie Sinn ergeben und dann war der Name Störtebeker geboren.
Und jetzt hol uns mal ab, wir haben es gerade schon angeschnitten, was ist Störtebeker überhaupt? Thema Grooming, Shaving Essentials, gib uns da mal einen Einblick, was ist die Mission, was bietet ihr an?
Genau, wir sind Direct-to-Consumer-Startup im E-Commerce-Bereich für Rasur- und Bartpflegeprodukte, sprich alles, was der Mann im Badezimmer gebrauchen kann, braucht, das wollen wir anbieten. Wir sind gestartet mit Rasurprodukten der klassischen Art, zum Beispiel der Rasierhobel, Rasierpinsel, Rasierschale, dass man dieses Ritual der morgendlichen Rasur sozusagen, was früher vor allem auch oft noch verwendet wurde, bevor es die Sprühdosen gab und hier die 5-Klingen-Rasierer und so weiter. Damals war das ja der Standard und das wollen wir sozusagen wieder zurückbringen, wollen diese morgendliche Rasur zur Routine machen, Und genau, sind gestartet mit dem Rasierhobel. Mittlerweile haben wir uns auch in den Bartbereich sozusagen ausgebreitet, haben dort ein Bartöl, Bartkamm, Bartbürste und wollen uns jetzt noch weiterentwickeln im Feld von Pflegeprodukten, wo man eben gerade aus E-Commerce-Perspektive das Thema Recurring Revenue hat, dass der Kunde eben nicht nur einmal den Rasierhobel kauft und dann vielleicht noch die Klingen, sondern eben auch noch das Rasieröl, Aftershave Balm und alles, was man da in dem Bereich eben cool verkaufen kann. Genau.
Jetzt ist ja ein Rasierhobel nicht, glaube ich, das klassische Produkt, mit dem sich der deutsche Mann rasiert. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist der Unterschied zu einem Fünf-Klingen-Rasierer, den, glaube ich, jeder kennt, zu dem Rasierhobel, den ihr dann vertreibt?
Ja, sehr gerne. Der Fünf-Klingen-Rasierer, den wahrscheinlich jeder kennt, der hat zum einen ja den Nachteil, dass dort eben sehr viel Plastik mit verbaut ist. In den Rasierköpfen hat man immer diese Plastikteile, oftmals orange, kennt man vielleicht von DM oder von seinem eigenen Badezimmer. Und am Ende landet es ja dann im Meer. Ja, ist ja mittlerweile auch durch Greta Thunberg irgendwie immer größer geworden, das Thema. Und ist auch einfach wichtig, um am Ende irgendwie die Welt, sage ich mal, jetzt nicht komplett zu vermüllen und uns selbst kaputt zu machen, dass da jeder Einzelne eben auch in seinem täglichen Leben darauf achtet, was er kauft. Und da sind unsere Rasierer komplett ohne Plastik unterwegs. Davon abgesehen berichten tatsächlich viele unserer Kunden, dass sie mit dem Rasierhobel, wo nur eine Klinge oben eingelegt wird, also eine klassische Rasierklinge, dass sie dort weniger Hautirritation haben als zum Beispiel bei einem 5-Klingen-Gillette-Rasierer. Das hängt damit zusammen, dass bei diesen 5-Klingen-Rasierern oftmals nur die erste oder zweite Klinge rasieren und die anderen Klingen dann mehr über die Haut schaben und eher die Haut reizen, gerade an den Stellen hier unten am Hals oder auch hier, wenn es um die Konturen oben an der Wange geht, berichten dann unsere Kunden, dass der Rasierhobel mit der einen Klinge bessere Ergebnisse erzielt. Auch wenn es um die Präzision geht, kann man mit einer Klinge viel schöner die Kontur praktisch rasieren, als mit so einem 5-Klingen-Rasierer, wo man nicht genau weiß, oder bei einem Haartrimmer, wo dann auch nicht alles abgeht teilweise. Da greifen die Leute dann sehr gerne zum Rasierhobel.
Wie lange seid ihr jetzt am Markt?
Wir sind gestartet tatsächlich schon 2017, damals als Einzelunternehmen. Das war dann praktisch so eine One-Man-Show damals von mir. Hab das damals zwischen Bachelor und Master gestartet. Und dann habe ich meinen Master dann beendet, Ende 2018. Hab gesehen, ey, das läuft gut, diese ganze Nische, die wird irgendwie immer größer im Bartpflege- und Männerpflegebereich. Und dachte mir, okay, jetzt gehe ich all in, gehe Vollzeit da rein. 2020 kam dann der Online-Shop dazu auf Shopify und mittlerweile haben wir uns da gut entwickelt, haben jetzt ein Team von, immer noch ein recht kleines Team, würde ich sagen, weil wir sind zu viert derzeit, weil mir immer wichtig war, die Fixkosten im Blick zu behalten und mit viel Automatisierung, mit guten Agenturen und sage ich mal, starker Effizienz zu arbeiten, um damit dann das Wachstum zu bestreiten. Ich schaue mir immer gern, oder ich nehme immer gern auch Bitterliebe zum Beispiel als Vorbild. Kennt ihr vielleicht, die waren auch bei Höhle der Löwen mit dem Jan, mit dem einen Gründer, tausche ich mich öfters aus. Und die sind, glaube ich, nur zu 12 oder so, oder sind 12 Vollzeitmitarbeiter und machen damit echt richtig beeindruckende Umsätze. Das zeigt, dass man nicht immer so dieses aufgeblähte, sage ich mal, Startup sein muss mit irgendwie 100 Mitarbeitern, sondern dass es auch mit weniger geht und dass man damit auch gute Umsätze erreichen kann.
Wenn du jetzt sagst, du hast 2017 angefangen und 2020 kam der Online-Shop, hast du initial offline quasi gestartet oder über Marktplätze oder wie war da die Strategie?
Es war am Anfang tatsächlich ein Amazon FBA-Thema. Also damals wurde Amazon FBA ja gefühlt immer größer, auch auf YouTube. Bin dann über ein YouTube-Video von einem amerikanischen Amazon FBA-YouTuber darauf aufmerksam geworden, hat irgendwie direkt Klick gemacht, weil ich gemerkt habe, ey, geil, da kann ich einfach mal starten mit Unternehmertum. Ich wusste schon immer, ich will was Eigenes machen, wusste aber nie wirklich was. Und da war die Möglichkeit gegeben, sage ich mal, viele Leute zu erreichen über den Amazon-Vertriebskanal und trotzdem die Kosten irgendwie im Blick zu behalten und auch nicht irgendwie ein riesiges Team direkt aufbauen zu müssen. Also wir sind auf Amazon gestartet, ist nach wie vor ein sehr wichtiger Kanal für uns. Und somit war Amazon der erste Kanal, dann kam der Online-Shop dazu über Shopify. Und das Thema Retail offline wird jetzt in den nächsten Monaten und auch nächstes Jahr dann für uns sehr spannend werden.
Das ist aber auch mal eine ganz andere Gründerstory als die, die wir sonst haben. Das klingt auch nach sehr gesundem Wachstum, wenn du sagst, du hast das zwischen Bachelor und Master angefangen und erst mit Amazon FBA gestartet. Das haben wir bis heute, glaube ich, auch noch nicht gehört. Und ja, es ist auf jeden Fall mal so ein kleines Intro, wie man anfangen kann mit Gründertum, Unternehmertum. Genau. Weißt du, wie sich der deutsche Mann rasiert? Gibt es da Daten zu, wie viele Männer sich mit 5 Klingenrasierern rasieren, wie viele Männer sich mit einem Rasierhobel rasieren? Kannst du dazu irgendwas sagen?
Also genaue Daten habe ich jetzt nicht im Kopf. Wir haben auf jeden Fall vor einiger Zeit mal eine Umfrage über Alpinio gemacht. Kennt ihr vielleicht auch. Sehr cooles Tool, wenn man schnell mal was abgleichen will, wenn man mal eine signifikante Menge von Leuten sozusagen zum Thema befragen will. Da war auf jeden Fall noch die Mehrzahl der Leute, die sich trocken oder mit einem klassischen ja Nassrasierer, wie zum Beispiel den 5-Klingen-Rasierer rasiert haben, nur ein relativ kleiner Anteil mit dem Rasierhobel. Allerdings war das Interesse der Leute daran sehr hoch gewesen, oder sie hatten irgendwie so, oh, fände ich eigentlich schon cool, sich damit zu rasieren. Viele haben tatsächlich Angst davor, weil es vielleicht wegen dieser einen Klinge, die man einlegt, so ein bisschen martialisch aussieht. Und viele haben Angst davor, sich zu schneiden. Und diese Angst, ja, nehmen wir den Leuten auch, wenn sie auf unsere Seite kommen und die Customer Journey bestreiten. Und nach der ersten Rasur merken sie auch, ja, da gibt's nichts, wofür man sich fürchten muss. Der Rasierhobel heißt auf Englisch auch Safety Razor, also Sicherheitsrasierer. Das hat auch seinen Grund. Da kann im Grunde nicht wirklich was passieren. Aber jetzt genaue Daten müsste ich nochmal jetzt im Nachgang nochmal in die Studie reinschauen, die wir damals gemacht haben.
Alles klar. Du hattest gerade eben gesprochen über Bartpflege und ihr wollt euch auch in dem Bereich noch stärker positionieren. Das heißt, alles, was dann nach der Rasur kommt, beziehungsweise es gibt ja auch Leute, zum Beispiel wie ich rasiere oder mache die Konturen jetzt auch nicht jeden Tag. Auch den Bartstutzen tue ich auch nicht jeden Tag. Also wäre dann dieses Thema Rasur oder Bartpflege für mich eher von Bedeutung. Wie sieht deiner Meinung nach die optimale Bartpflege aus? Welche Produkte sind super? Welche Produkte braucht man jetzt nicht unbedingt? Wie handhabst du das persönlich? Vielleicht kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben.
Ja, sehr gerne. Gut, grundsätzlich, was die Bartpflege angeht, macht es natürlich Sinn, dass man zum einen, ja, was ich regelmäßig mache, alte Hautschuppen, die sich tatsächlich unter am Bart und an den Barthaaren sozusagen bilden, dass ich die regelmäßig rauskämme. Und zudem wende ich auch unser Bartöl sowie unseren Bartbalm an. Da sind pflegende Stoffe mit drin. Muss man sich schon auch umgucken auf dem Markt, was man da kauft, weil viele sind da tatsächlich auch von den Inhaltsstoffen, sage ich mal, dann am Ende nicht so super, wie sie vielleicht dann nach außen zum Anschein geben. Das heißt, ja, bei uns bekommt man am Ende für das, was man bezahlt, dann eben auch ein gutes Produkt mit guten Inhaltsstoffen. Da gehört zum Beispiel dazu Arganöl, Rizinusöl, Jojobaöl, auch in entsprechenden Dosierungen. Und ja, diese Produkte haben pflegende Eigenschaften. Ja, sind gut fürs Haar, sind gut für die Haut. Und am Ende ist es auch ein Thema des Duftes. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Wenn das Produkt einfach gut riecht, dann ja, ist der Träger selbst fühlt sich damit wohler oder findet es cool, aber oftmals auch seine Partnerin, haben wir jetzt schon öfters gehört bekommen oder ja, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass, sage ich mal, wenn die Frau happy ist, so, wie sagt man so schön, happy wife, happy life, ist dann am Ende des Tages tatsächlich für viele dann auch ein Grund, unser Produkt dann nochmal zu kaufen. Genau.
Okay, ich möchte nochmal auf das Thema Vertrieb zurückkommen, weil mich das jetzt so interessiert hat. Über Amazon FBA gestartet, dann eigener Online-Shop und jetzt Thema Retail so als nächste Ausbaustufe. D2C-Only-Brands sind ja in letzter Zeit, also was heißt unter die Räder gekommen, aber wer in den letzten anderthalb, zwei Jahren gestartet ist, hat, glaube ich, kein einfaches Leben gehabt. Du warst, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber auf die letzten 18, 24 Monate vielleicht auch gesehen, wie gewinnt ihr eure Kunden, was ist da eure Marketingstrategie, um auch Neukunden zu gewinnen? Ja. Weil ich glaube, das ist ja schon eine zunehmende Challenge.
Ja, du sprichst es an. Also es ist in der Tat immer schwieriger geworden. Zum einen, weil Facebook halt einfach immer ineffizienter wird, es wird immer teurer. Und die Brands, die halt auf Facebook-Ads, auf Paid Social ihr Business aufgebaut haben oder teilweise auch Influencer-Marketing, die haben jetzt richtig Probleme, weil sie die Umsätze jetzt nicht mehr fahren können oder nur noch zu enormen Verlusten. Und da ist dann halt so die Spielerei, oder man hofft halt natürlich, dass man dieses Recurring Revenue bekommt, dass die Retention Rate da ist, was dann am Ende aber vielleicht jetzt auch vielleicht wegen der aktuellen Marktlage, Inflation ist da, die Leute sparen ihr Geld, dann halt vielleicht auch nicht mehr gegeben ist. Da wird dann halt nicht mehr noch die 40 Euro für irgendein fancy Pflegeprodukt ausgegeben. Das heißt, was wir jetzt sozusagen machen oder was auch schon seit längerer Zeit mein Ansatz ist, ist das Thema, ja, man kann sagen Omnichannel, Multichannel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was genau der Unterschied ist. Was ich sage ist, wir wollen da sein, wo der Kunde ist. Wir wollen so viel relevante Touchpoints mit den Kunden generieren wie möglich. Dazu gehört dann zum einen in Amazon. Die Leute sind auf Amazon, sie suchen auf Amazon. Wir sehen das so krass, wenn wir unser Paid Social hochschrauben, sehen wir, wie eigentlich simultan auf Amazon die Umsätze hochgehen. Das heißt, die Leute sehen Werbung auf Instagram, auf Facebook, jetzt haben wir auch mit TikTok gestartet, und sie suchen dann nach dem Produkt auf Amazon, weil sie Amazon kennen, weil Amazon einfach convenient ist. Und das ist ein sehr spannender Effekt. Das heißt, wir profitieren davon, dass wir auf Amazon sind, weil der Kunde dort ist. Und deshalb haben wir den Kanal Amazon natürlich weiter gepflegt die letzten Monate. Darüber hinaus haben wir neue Paid Social Paid Social Strategien ausprobiert, aufgesetzt. Vor allem voran natürlich UGC, ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass es sehr gut funktioniert, wenn ein authentischer Creator, der die Zielgruppe repräsentiert, das Produkt cool vor der Kamera zeigt und dass man das dann cool zusammenschneidet und als Ad dann in den Instagram Stories oder auch im Feed oder Reels, mittlerweile funktioniert auch ziemlich gut, dann ausspielt. Und was wir da gemacht haben, ist, dass wir sehr krass nochmal geguckt haben, was sind wirklich die Pain Points, was sind die Pain Points des Kunden, dass man da in den ersten Sekunden reingeht mit einem guten Hook, dass man da eine gute Scroll-Stop-Rate generiert und am Ende das Creative entscheidet dann darüber, ob die Ad ein Erfolg wird oder nicht. Wir haben teilweise das gleiche Skript gehabt, das gleiche Produkt, nur der Creator war anders. Und das hat schon enorme Unterschiede gemacht. Also es geht darum, wirklich jemanden zu finden, der das authentisch cool vor der Kamera präsentieren kann. Und dann kann man da mit einem Creator wirklich extreme Unterschiede haben. Also es geht sehr viel übers Testing. Darüber hinaus gehen wir das ganze Thema Marktplätze jetzt noch weiter an, dass wir Otto haben wir dazu genommen, otto.de, dann Douglas sind wir gerade dabei und auch Zalando, die werden im Beauty-Bereich immer größer. Thema Multichannel wieder, da sein, wo der Kunde ist. Influencer-Marketing starten wir gerade erst tatsächlich. Das haben wir bis jetzt auch aus Kapazitätsgründen noch nicht wirklich angegangen. Wird dann auch ein weiterer Kanal sein, der durch Paid Social dann sicherlich profitiert. Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, wenn man einfach dort ist, wo der Kunde ist, wenn man sich Multichannel aufbaut und gleichzeitig neue Produkte rausbringt, um im CRM, also im E-Mail-Marketing, seine Bestandskunden zu bespielen, dann ist es, glaube ich, heutzutage, kann man fast schon sagen, wenn man jetzt nicht irgendwie so ein super geiles, krasses neues Produkt hat, was man natürlich haben sollte, was ja oftmals dann auch nicht der Case ist. Man kann das Rad nicht immer komplett neu erfinden. Man bekommt sonst Probleme, wenn man sich nicht breiter aufstellt.
Man hört raus, ihr seid super breit aufgestellt und versucht den Kunden da zu bekommen, wie du es schon gesagt hast, da zu catchen, wo er sich gerade aufhält. Wenn wir über deine Zielgruppe, also erste Frage nochmal zurück zum Thema Instagram, Instagram Reels. Ist TikTok bei euch ein Thema?
TikTok haben wir lange Zeit tatsächlich ignoriert, fast nicht ignoriert, ist falsch, aber nicht gemacht einfach. Obwohl ich eigentlich wusste, das ist wichtig, aber das ist dann wieder so dieses Kapazitätsgründe-Thema oder wo ich mir manchmal so wünsche, ich hätte gerne einen Co-Founder. Also wenn ich nochmal gründen würde, würde ich wahrscheinlich nicht mehr alleine gründen. Und natürlich auch das Thema, dass wir bootstrapped sind. Das heißt, unser Geld ist begrenzt. Da muss man halt gucken, wo man dann rein investiert. Aber wir haben jetzt mit TikTok gestartet, haben die ersten Ads jetzt auch online genommen, werden jetzt jemanden einstellen, der den Kanal dann organisch betreut. Und wir sehen, Was wir derzeit sehen, ist, dass wir extrem viele Klicks bekommen. Also wirklich sehr gute Click-Through-Rates, sehr gute Klicks. Aber die Käufe, die dahinter stehen, sind halt derzeit noch sehr schwach. Gut, wir haben jetzt erst ein paar hundert Euro Adspend drauf, müssen gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, TikTok ist wirklich, wenn man sich den Funnel anguckt, ganz oben angesiedelt. Also wirklich absolut, sag ich mal, cold Audience oder top of Funnel. Und jetzt wird sich zeigen, wie jetzt in den Retargeting auch jetzt in den nächsten Tagen, Wochen dann dieser Traffic dann auch zu Käufen generiert oder sich generiert und konvertiert, muss man sagen. Insofern kann ich dazu noch nicht viel sagen. Ist aber ein sehr spannender Kanal.
Und das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass die CTR bei TikTok unfassbar krass sein muss. Gerade weil das Thema Facebook ja immer weiter auslutscht, wie du schon gesagt hast, liefert einfach nicht mehr die Ergebnisse, die es vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren noch geliefert hat, was sehr schade ist. Deswegen, glaube ich, muss man sich als Gründer auch dahingehend aufstellen und gucken, welche Plattformen gibt es noch da draußen und wo kann man noch Werbung schalten. Wie sieht denn eure Zielgruppe aus? Weil ich glaube, euer Produkt ist auch super spannend, gerade in Richtung Weihnachtsgeschäft. Das heißt, die Zielgruppe vielleicht dann die Ehefrau eines Mannes, dem man dann das Produkt schenken kann, weil du auch gerade gesagt hast, okay, wir haben eine Inflation von momentan, glaube ich, 7,5%. Und die Leute sparen ihr Geld, geben es dann aber wieder aus an so besonderen Festtagen wie oder besonderen Tagen wie Geburtstagen und Weihnachten. Genau, wie sieht eure Zielgruppe da aus? Wen versucht ihr anzusprechen?
Ja, Weihnachten ist für uns absolut eine sehr wichtige Zeit oder die wichtigste Zeit im Jahr. Unsere Produkte sehen gut aus, haben eine schöne Verpackung, eignen sich daher gut als Geschenke. Nicht nur Männer, die irgendwie sich selbst was schenken oder ihren Vätern, Brüdern und so weiter, sondern eben auch die Frauen, die dann ihren Männern was schenken. Davon abgesehen, sage ich immer, ist unsere Zielgruppe der Durchschnitt eines guten Barbershops. Also wirklich dieser klassische Barbershop, wie man sich ihn vorstellt. Man kommt rein, geht erstmal an die Bar, kriegt noch einen Whisky, setzt sich in den Ledersessel, hat coole Gespräche mit coolen Leuten, ist eine geile Atmosphäre dort. Und dann kriegt man eben eine hochklassige Rasur und kriegt die Haare sozusagen gemacht. Und dort sieht man wirklich einen Durchschnitt aus der Gesellschaft. Das finde ich sehr spannend. Ich bin auch hier in Frankfurt, habe ich meinen Stammbarbershop. Und man sieht von jung bis alt viele Leute dort. Das heißt, wir sagen jetzt auch nicht, ja, unsere Zielgruppe ist jetzt so der Mann irgendwie 40 Jahre alt, so, sondern wir sagen, ey, von 25 bis 70 ist da im Endeffekt jeder dabei. Es geht am Ende so um diese Themen, die wir auch vertreten. Also es geht dann um das Thema irgendwo Freiheit. Wir haben viele Leute, die gerne Motorrad fahren, die so dieses Freiheitsgefühl mögen, die gerne in der Natur sind. Das Thema so Survival oder auch Outdoor ist da, hören wir immer wieder. Aber auch Leute, die, sage ich mal, handwerklich unterwegs sind, die gerne Sachen anfassen, die irgendwie haptisch was gerne in der Hand haben und zum Beispiel auch Leute, die bei der Feuerwehr arbeiten, jetzt als Beispiel fällt mir gerade ein. Das ist so, würde ich sagen, unsere Zielgruppe.
Jetzt möchte ich mal so ein bisschen weg dann vom Thema Störtebecker und das Produkt selbst, sondern auch mal mehr so hin zu dem, was du willst und wo oder wie du denkst, gerade unternehmerisch. Was ist so deine Perspektive, wo du hin möchtest? Ich glaube, irgendwo sind gewisse Grenzen dem Geschäftsmodell gesetzt, aber ich glaube, du hast extrem viel lernen können da, weil du früh eben schon auf eigene Beine da gekommen bist. Hast, glaube ich, auch einen unternehmerisch geprägten Background so ein bisschen. Von der Familie und was ist so die Perspektive, wo du hin möchtest, wohin du dich entwickeln möchtest?
Ja, sehr coole Frage auf jeden Fall. Also für mich ist, sage ich mal, in der Tat so diese unternehmerische Journey ist für mich auf jeden Fall das, was mich irgendwie auch antreibt, dass ich das jetzt, sage ich mal, nach 5 Jahren weiter betreibe und weiter gucke, dass das Unternehmen weiter wächst, weil ich eben zum einen diese Erfahrungen sammeln will auf dem Weg, so, weil ich weiß, diese Erfahrung wird mir nie wieder jemand nehmen. Ich kann mit dem, was ich mir jetzt irgendwie in 5 Jahren aufgebaut habe, hart erarbeitet habe, könnte ich jetzt sozusagen, wenn ich vielleicht auch mal, ich weiß, dass ich wahrscheinlich auch nochmal ein neues Startup irgendwann gründen werde, könnte ich dieses Startup eben, sage ich mal, viel gezielter, viel schneller und viel besser dann aufbauen. Und diese Erfahrung, die ich jetzt hier mit Störtebecker sammle, sage ich mal, die werde ich nie wieder verlieren. Und zum einen ist, wie gesagt, diese unternehmerische Journey sehr, sehr cool. Darüber hinaus will ich halt einfach sehen, wie groß kann man Störtebeker machen? Also was geht alles? Ich hab Bock, noch einige Sachen auszuprobieren, gerade so das Thema Retail, dort die Erfahrungen zu sammeln. So im E-Commerce-Bereich sind wir, glaube ich, mittlerweile gut unterwegs. Klar, Thema Marktplätze wird jetzt noch spannend werden. Vor allem Thema Produktentwicklung. Was können wir noch alles erreichen? Welche Produkte können wir noch auf den Markt bringen? Und darüber hinaus, du hast angesprochen, ich habe einen Family-Business-Background und ich spüre dann auch, dass ich mittlerweile auch in der Lage bin, dem Familienunternehmen sozusagen selbst irgendwie meinen Beitrag zu leisten oder dort irgendwie meinen Input zu geben. Und jeder, der einen Family-Business-Background hat, weiß, dass ja so ein Familienunternehmen am Ende eine Herzensangelegenheit ist. Da geht es dann nicht unbedingt darum, irgendwie das große Geld zu verdienen, sondern da geht es darum, dem Unternehmen zu helfen. Und da sehe ich auch, dass ich in einigen Jahren dem Family Business bei uns da meinen Input geben werde und das, was ich jetzt auch mit Störtebeker gelernt habe, das Netzwerk, was ich aufgebaut habe, die Skills, die ich mir angeeignet habe, dass ich die dann auch dort einbringen werde und dann sozusagen vielleicht auch so mein kleines eigenes Startup im Familienunternehmen da sozusagen machen werde. Und da schauen einfach, in welche Richtung man sich da bewegen kann.
Ja, ich finde es furchtbar spannend, weil ich glaube gar nicht mal, dass dem Ganzen so die Grenzen gesetzt sind, weil auf diesem Rasierprodukte oder Shaving-Accessoires-Markt, wenn das irgendwann sein Limit erreicht hat, könnte man ja theoretisch mit Störtebeker auch noch das komplette Badezimmer für den Mann mit weitergestalten in Form von Pflegeprodukten generell, Duschprodukten etc. Also ich glaube, da könnte man das noch sehr weit ausbauen. Martin, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir würden jetzt in unsere Private Insights starten. Wir haben 6 Fragen für dich vorbereitet, 3 unternehmerische und 3 privatere. Bist du bereit?
Weiß ich noch nicht ganz, aber leg mal los.
Okay, wir brauchen kurze, knackige Antworten, das noch dazu.
Alles klar.
Keine Angst. Ich fang direkt mal an. Wie viel Prozent eures Teams tragen Bart?
Zählt ein 3-Tage-Bart auch?
Ja, schon.
Dann sind es 50%.
Und du hast eben gesagt, du bist aktuell in Frankfurt angesiedelt. Office in Berlin oder München? In welches Hub oder Startup-Hub aus Deutschland würdest dich eher ziehen?
Boah, Berlin.
Ja, cool. Und was ist deine erste Handlung morgens im Büro oder Homeoffice? So, dein Daily Routine?
Auf jeden Fall einen Kaffee erstmal ziehen.
Alles klar, dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Womit rasierst du dich persönlich?
Das ist der Rasierhobel von Störtebeker natürlich.
Alles klar, Gorillas oder selber einkaufen?
Boah, das ist tatsächlich, beides kann geil sein. Ich würde jetzt mal spontan sagen Gorillas, weil ich gerade einfach gefühlt überhaupt keine Zeit habe. Aber die sind auch langsamer geworden, muss ich sagen. Also die sind auch nicht mehr in 10 Minuten bei dir im Büro oder in der Wohnung.
Alles klar. Und dann noch eine Entweder-Oder-Frage. Abendessen mit Frank Thelen oder bei unserem Konkurrenz-Podcast OMR mit Philipp Westermeier dabei sein?
Boah, da muss ich ganz klar euren Konkurrenz-Podcast nehmen. Philipp Westermeier, geiler Typ. Ja, ich war auch auf der OMR gewesen und seine Keynote war mega. Insofern ist es die OMR.
Da waren gefühlt alle außer wir, aber nächstes Jahr schaffen wir es bestimmt. Alles klar. Martin, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir schauen weiter gespannt auf Störtebeker und hoffen, dass du mit Störtebeker das umsetzt, was du umsetzen möchtest. Vielen Dank fürs Dabeisein und mach's gut.
Ja, danke für die Einladung und euch auch alles Gute. Macht's gut.
Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.